Ja, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich mag Hochzeiten super gern, meistens als Pfarrer. Und ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ich eine mitfeiern darf, ob privat oder jetzt in Funktion. Gestern war es wieder soweit, wir hatten hier wieder eine Trauung. Und jedes Mal, wenn ich so eine Trauung halte oder dabei bin, gibt es so einen Höhepunkt, den finde ich persönlich einfach immer genial. Das ist dieses gegenseitige oder das gemeinsame Versprechen der Treue. Die Vorstellung, jemanden zu haben, der fest zu mir steht oder zu einem steht und der belastbar ist, das ist was Wunderbares. Diese Zusage und auch dieses sich verlassen können auf jemand anderen, das ist auch was wir tief im Innersten uns doch wünschen, dass wir wirklich jemanden haben, der unbrüchlich zu uns steht. Und das Schöne ist, dass wir das bis zu einem gewissen Punkt, dass viele von uns das in einem Ehepartner gefunden haben oder in einem Partner, mit dem das funktioniert. Doch so schön die Hochzeiten sind mit dem gegenseitigen Versprechen von Treue, so sehr ist es doch meistens auch traurig und schwer, weil es doch oftmals mit unseren menschlichen Versprechen irgendwann zu Ende ist. Und wenn so ein Treueversprechen bricht, wenn man es nicht einhalten kann oder wenn irgendwas passiert, was das Ganze auseinanderbringt, dann ist es unsagbar schwer auszuhalten. Da ist auszuhalten, dass Menschen mich verlassen oder enttäuschen, auf die ich mein Vertrauen gesetzt habe. Das ist eine der tiefsten Verletzungen, die wir erfahren können in unserem Leben. Und das Traurige ist, es passiert nicht nur uns als Opfer, sondern wenn wir ehrlich sind, wir sind doch auch an vielen Stellen diejenigen, die andere verletzen und enttäuschen. Wir versprechen Dinge, sei es jetzt im Großen, wie beispielsweise bei einer Ehe, aber auch im Kleinen, und wir scheitern dran. Und die anderen müssen dann unser Scheitern aushalten. Wir müssen auch unser eigenes Scheitern aushalten, aber auch die anderen. Und das ist auch was denen sicherlich genauso schwer fällt wie uns. Und egal wie es ist, man sitzt dann da und muss mit den Folgen leben. Meistens kleinere Folgen, aber meistens auch wirklich gravierende, große Folgen, die für Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar das ganze Leben Folgen haben. Unser heutiger Predigttext, der spricht genau von dieser Frage, wie ist denn das mit Scheitern und mit seinem Versprechen nicht einhalten und vor allem, wie gehe ich mit den Folgen um? Einer, der das am eigenen Leib erfahren musste, war Jeremia in der Zeit ungefähr 600 Jahre vor Christus, und auch das ganze Volk Israel muss mit seinem eigenen Scheitern leben. Und Gott auch. Aber dann, mitten in der Situation, schreibt Jeremia Folgendes. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie an der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Obgleich ich ihr Herr war, spricht Gott der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide. Klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Einer der Spitzentexte des ATs, könnte man sagen, der hier kommt, mitten aus dem Jeremia-Buch, sogenannte Trostbüchlein. Ein ganz, ganz spannender Text, also ich finde ihn aus theologischer Sicht hochspannend, also da steckt extrem viel drin. Nicht ohne Grund ist das auch der Text, der das längste Zitat des Alten Testaments im Neuen Testament ausmacht. Also das ist sozusagen der Spitzentext des ATs im Neuen Testament von der Länge. Und da steckt extrem viel drin. Also Geschichte steckt drin, die ganzen alten Fragen, was Auszug aus Ägypten angeht, der Bund mit Abraham, der Bund mit Noah wird angespielt. Da steckt ganz viel Heilsgeschichte drin. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern die großen Bögen. Große Theologie, die hier gemacht wird. Und dementsprechend ist der Text an sich genial, aber so groß die Stärke ist in dieser großen, in dieser Überblicks, in dieser grundlegenden Sicht, so schwierig ist es doch manchmal, solche Texte ganz praktisch auf dem Alltag auszuleben, muss man ehrlich sagen, da sie ja was ganz anderes wollen. Aber zurück zum Text. den möchte ich mir mit euch mal so ein bisschen durchdenken. Das Geniale an ihm, vor allem neben dem Inhalt, ist das Timing Gottes, könnte man sagen. Denn die Situation, in der Gott dieses Versprechen spricht, ist eigentlich erstmal völlig unpassend. Ich habe es gerade angedeutet, die Situation, in der Jeremia dieses Trostbüchlein schreibt, interessanterweise Gott sagt, schreib auf, nicht sage, die passt überhaupt nicht. Ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Zeit zwischen zwei großen Kriegen. Der erste Krieg hat fürchterlich gewütet, das Nordreich Israels ist dem Erdboden gleichgemacht worden, also so der Region Segenezareth da oben ist nichts mehr. Und der zweite Krieg, der grollt langsam am Horizont und die Leute, die Israeliten in Jerusalem und im Süden, die harren da drauf, was da kommt. Die Großmacht Assyrien hat einige Jahre zuvor das Nordreich eben in Schutt und Asche gelegt und alle waren geschockt. Jeder hatte irgendwie verwandte Beziehungen rund in den Norden und jetzt waren alle Felder verwüstet, die Brunnen vergiftet, die Dörfer geschleift und wer was konnte, der war verschleppt. Und jetzt kommt die Kunde, die Assyrer sind weg. Doch die Freude über die Vernichtung der Großmacht Assyrien weicht dem noch größeren Schrecken. Da war jemand, der war noch stärker. Die neue Großmacht kommt, die Babylonier. Sie haben Assyrien besiegt, die Hauptstadt Ninive zerstört und sind gerade so am Südreich und Jerusalem vorbeigewandert mit ihren großen Armeen, um den hochgerüsteten Pharao in Ägypten zu besiegen. Der eigentlich normalerweise die Herrschaft über Israel hatte im Hintergrund. Und jetzt stöhnen die Leute und erwarten, jetzt werden die Babylonier beim Rückweg, nachdem sie den Pharao und Ägypten besiegt haben, sicherlich auch das Südreich plündern. So förmlich, so als kleiner Zwischenstopp auf dem Weg nach Hause. Ihr könnt euch vorstellen, die Israeliten sind vollkommen traumatisiert. Einerseits von dem Verlust und dem Überfall der Assyrer und jetzt warten sie förmlich gebannt, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt, auf das, was die Babylonier machen werden. Und plötzlich stehen sie vor der Frage, vor dieser grundlegenden Frage, wie konnte das so weit kommen? Wie konnte das passieren? Wir haben doch Gott gehabt, der hat einen Bund mit uns geschlossen und gesagt, ich will euch dieses Land geben und ich werde euch beschützen. Ich bin der Garant dafür, dass alles funktioniert. Und jetzt soll vieles aus und vielleicht sogar alles aus sein. Wie konnte es so weit kommen? Es liegt an vielen Faktoren, man kann geschichtlich viele aufzeigen, aber die Bibel ist sich da ganz sicher, auch in die Geschichtsschreibung des Alten Testaments, dass es vor allem am Verhalten der Israeliten lag und deren Folgen. Denn Gott hat sich vieles angeschaut, aber jetzt sagt er plötzlich, nein, jetzt ist Schluss. Ich habe euch damals nicht aus Ägypten herausgeführt und einen Bund am Sinai geschlossen, damit ihr mich als Wohlstandswandschmuck benutzt. Dass er mich an die Wand hängt, als schönen Garant, als Netz, als doppelten Boden, aber macht, was ihr wollt. Nein, sagt Gott, ich habe eben nicht mit Noah, mit Abraham und mit euch einen Bund geschlossen, der zum Segen aller Völker dienen soll, damit ihr meint, ihr könnt machen und müsst eure Seite des Bundes gar nicht einhalten. Ihr habt förmlich meine Bundesschlüsse verdreht und mich als Dekoware verniedlicht. Damit ist jetzt Schluss. Es braucht etwas Neues. Es braucht einen neuen Bund an der Stelle des Alten, der dazukommt. Doch der soll anders sein. Den werde ich neu bei euch verankern. Wir haben es gerade gehört. Doch, jetzt kommt das große Aber Gottes. Bevor es soweit ist, müsst ihr erstmal mit den Konsequenzen eures Handelns leben. Es braucht nämlich eine Radikalkur. Weg von der Vorstellung, ja, es wird schon passen, Gott ist ja da. Auch wenn ihr eure Schutzwelle aufgebaut habt und merkt, dass sie brüchiger werden, wenn ich nur noch euer Notnagel bin, auf den man sich verlässt, wenn es eng wird. Und so kommt es, das, was sich damals keiner vorstellen konnte, kurze Zeit nach diesem Text Jeremias fällt auch wirklich Jerusalem, belagert von den Babyloniern 587, 586 vor Christus, der Tempel zerstört, die Bundeslade verschwunden, alles weg. Die Elite deportiert ins Exil nach Babylonien und zurück bleibt ein Trümmerhaufen. Die Israeliten haben über viele Jahre dafür dazu beigetragen, indem sie sich eben nicht an Gottes Weisungen gehalten haben. Mag sein, man kann sagen, er ist ja weit weg. Die Israeliten, die haben halt Fehler gemacht. Doch die Verhaltensmuster, die sie zeigen, wenn man jetzt die ganzen Geschichtsbücher der damaligen Zeit sich anschaut, was sich aufbaut über mehrere hundert Jahre, die sind, glaube ich, zutiefst menschlich. Die liegen nicht nur Geschichte, sondern die sind aktueller denn je. Die Verhaltensmuster, dass wir machen, was wir wollen und Gott nur noch als Netz oder doppelten Boden mit uns mitnehmen, der sozusagen im Notfall uns auffängt, die sind brandaktuell. Manchmal bewusst, aber nur allzu schnell unbewusst schlittern wir in solche Verhaltensmuster hinein. Überlegt mal ehrlich, wie viel glaubt ihr, denkt ihr denn an Gott und betet, wenn es euch wirklich gut geht? Wie groß ist Gottes Rolle da? Es klappt manchmal gut, aber nicht ohne Grund heißt es oft sprichwörtlich, die Not lehrt beten. Denn wenn es schwer ist, dann ist Gott ganz groß. Aber wenn alles gut läuft, rutscht er nur schnell an den Rand. Und dann? Wenn es uns gut geht, es mag lange gut gehen, doch irgendwann geht es vielleicht nicht mehr gut. Gott ist kein Zauberer, der irgendwie per Trick jegliche Konsequenzen unseres Handelns einfach wegwischt, wenn wir Sachen machen, die nicht gut sind und dann die Folgen schwierig und hart sind. Gott lässt uns auch unsere Konsequenzen unserer Taten tragen. Nicht ohne Grund spricht vor allem das Alte Testament von einem sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang. Das heißt, alles, was ich mache, hat eine Folge. Und diese Folge, das ist ganz spannend, die kommt immer auf denjenigen zurück, der sie tut. Das heißt, wenn ich etwas tue, was segensreich ist, was Gutes, dann wird auch etwas Gutes, was Segensreiches zu mir zurückkommen. Wenn ich aber Dinge tue, die nicht segensreich sind, werden auch nicht segensreiche Dinge auf mich zurückkommen. Wenn es gut ist, genieße es. Wenn du etwas Schlechtes musst, musst du es ausbaden, heißt es förmlich. Das ist so die große Handlungsgrundlage im Alten Testament. Und so mussten es die Israeliten jetzt auch mit den Assyrern und dann den Babyloniern erfahren. Ihre Handlungen hatten Konsequenzen. Aber jetzt zeigt sich der wirklich große Unterschied zwischen Menschen und Gott. Gott lässt die Israeliten eben nicht in diesem Zustand zurück. Er lässt sie nicht einfach da sitzen, sondern er öffnet einen neuen Horizont und sagt, ich werde etwas ändern. Ich halte diesen Kreislauf, in dem ihr drin steckt, auf. Ich greife heilsam ein und beende die schlechten Konsequenzen. Und das macht er mit diesem neuen Bund, den er verheißt. Und bei uns im Leben tut er das auch. Doch was will dieser neue Bund eigentlich sein? Was heißt das? Gott sagt, dieser Bund wird uns Menschen verändern, die Israeliten verändern. Ein Bündnis, das nicht auf Stein geschrieben ist, wie die 10 Gebote als Beispiel mit Mose, sondern ein Bündnis, das von innen heraus verändert. Denn wir bekommen plötzlich ins Herz geschrieben, was gut und richtig ist, was vorher eben nur in Stein gemeißelt war. Mit dem neuen Bund bettet Gott seine Weisungen und seine Vorstellungen mitten in unser Innerstes. Das zeigt, dass der neue Bund gar nicht so sehr ein neuer Inhalt, sondern eine neue Stelle will. Gott möchte in unser Innerstes, dass seine Vorstellungen für ein gutes Leben bei uns förmlich anwachsen. Er will im Herz beginnen, der tiefsten Identitätsaussage, die die Bibel kennt. Gott bleibt seiner Idee und Zusage treu. Sie ist ihm förmlich eine Herzensangelegenheit. Und Gottes neuer Bund will gar nichts anderes als der alte Bund. Er holt uns dabei nur anders ab. Er pflanzt uns seinen neuen Bund ins Herz und schreibt ihn uns in den Sinn, sagt Jeremia. Denn an Gott und seiner Liebe und seinen Zielen hat sich nichts geändert. Gott schließt nicht ohne Grund einen Bund mit Israel zum Heil aller Völker. Israel soll ein Leuchtturm, könnte man sein, der für Gott strahlt, damit die anderen Gott erkennen. Gott will immer noch, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie zur Erkenntnis kommen, wer die Wahrheit ist, wer der einzig wahre Gott ist. Und dafür hat er jetzt mit dem neuen Bund seinen Plan noch einmal erweitert. Dafür steht er plötzlich selber ein. Denn er hat seinen Sohn in unsere Welt geschickt, damit er dafür sorgt, dass wir eben nicht mehr mit den Konsequenzen unserer Schuld bis auf ewig fern von Gott leben müssen. Gott greift jetzt plötzlich schon viel früher ein. Er fängt uns an zu verändern, bevor wir Dinge tun, die nicht gut sind. Gott greift ein und überwindet die Trennung, die wir selber immer wieder aufbauen, dass wir durch Handlungen Schuld auf uns laden, die auf uns zurückkommt. Aus lauter Liebe und Güte beendet er diesen Kreislauf, diesen Tunsergehenszusammenhang für uns zum Heil. Heute ist der letzte Sonntag nach Ostern. Nächste Woche ist Pfingsten. Der Bund wurde besiegelt durch Tod und Auferstehung Jesu. Wir hören es nachher auch im Abendmahl. Mein Blut ist der neue Bund. Jesus zitiert das nicht ohne Grund. Der weiß ganz genau, da sitzen 12 jüdische Männer, die die Bibel kennen. Die checken ganz genau, was ich hier sage. Und ich sage das ganz bewusst, das ist der Beginn des neuen Bundes, den ich hier symbolisch schon am letzten Abendmahl aufrichte, der einen Tag später mit dem Kreuz und dann 3 Tage später mit der Auferstehung besiegelt wird. Und nächste Woche ist Pfingsten. Gott selbst zieht in die Herzen der Jünger ein durch seinen Heiligen Geist, damit er sie und auch uns als seine Nachfolger verändern kann, um unser Handeln schon zu verändern, bevor es soweit ist. Viel tiefgreifender, dass wir immer besser ihm nacheifern können und nicht so große Fehler mehr machen müssen. Was das bedeutet, das können wir letztendlich nie ganz ergreifen. Wir können immer nur staunen und Gott danken und loben dafür, dass er uns nicht in unserer selbstverschuldeten Konsequenz sitzen lässt, sondern heilsam eingreift, um es zum Heil für uns zu wenden. So hat er es nach einer gewissen Zeit der Israeliten im Exil gemacht und so macht er es in unserem Leben jeden Tag neu. Amen.